Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 3. April-Ausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und das Geräusch im Hintergrund sind Vögel und das eben war ein Hund, wer das gehört hat.
Der hat aber sehr gute Ohren, oder Sie? Ich bin Christian Bollert und freue mich sehr. Wir haben gerade schon vor der Aufzeichnung Komplimente ausgetauscht. Die gehen euch nichts an, in diesem Sinne. Aber ich freue mich sehr, dass es wieder soweit ist. In letzter Zeit haben wir ja häufiger das Vergnügen und ich finde es gut. Hast du denn deine Fahrradhausaufgaben gemacht?
Hab ich.
Ja?
Ja.
Zeig mal dein Hausaufgabenheft.
Was? Ja. Also, wir stehen ja kurzärmlich im Studio.
Ja.
Sieht man
ja
schon was?
Schon ein bisschen, ja.
Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ich habe was gemacht, also ne, wenn du jetzt hier sagst, wir haben Komplimente ausgetauscht, dann ist das ja gemein, weil du schließt unsere Hörerinnen und Hörer aus. Die können sich jetzt fragen, worum geht's?
Ja,
geht's um meine Frisur? Geht's um deine neuen Sneaker? Ich beobachte viel Weiß am Fuß.
Ich sag mal so, wir können ja auch Dinge für uns behalten. Es gibt ja auch Dinge, die vielleicht im Podcast nicht unbedingt thematisiert werden.
Ja klar, aber dann ist es immer gut, wenn man sagt, es gibt da Dinge, die behalten wir jetzt für uns übrigens. Aber ich wollte ja nur sagen, ich habe was gemacht, womit aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts eventuell etwas anfangen können. Ich bin bei Olaf Hilgers Privé gefahren.
Ach.
Ja.
Guck an.
Und es war richtig schön.
Ja?
Es war richtig gut.
Warum?
Also erstens immer noch Rücken. Also ich war die letzten Wochen und eigentlich Monate, muss ich sagen, in so einem vicious circle aus Scheiße, ich habe Rücken, ich kann nicht lang Fahrrad fahren. Das führt dazu, dass ich gar nicht so gut gelaunt bin, wie ich wäre, wenn ich Fahrrad fahren könnte. Das führt wiederum dazu, dass ich mehr auf dem Sofa liegen muss. Und das ist aber auch für den Rücken nicht gut.
Ist auch nicht gut für den Rücken?
Die ganze Zeit sitzen will man ja sowieso nicht, das wissen wir ja. Sitzen ist das neue Rauchen. Und deswegen
oder der neue Zucker. Ja,
ja, so. Ich war eigentlich verabredet mit meinem Papa zum Privé. 200 Kilometer Tandem fahren.
Ich erinnere mich.
Ja. Ich habe meinen Papa angerufen irgendwie Anfang der Woche und dann habe ich schon die Stimme gehört und habe ich gedacht so, okay, schwierig.
Krank.
Ja, krank. Er war auch wirklich krank. Er war auch am Freitag noch, also so, der hat sich auch wahnsinnig geärgert.
Ich glaube übrigens, ist gerade so die letzte große Krankheitswelle.
Also total.
Es sind so
total
viele Leute, viele auch Menschen hier bei uns im Team und so, ist irre.
Ja, errate das Thema, über das ich gerade in der Detektorküche gesprochen habe. Mit einer Kollegin aus der Musikredaktion. Ja, so, also Papa krank, verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder irgendwas, was ausfallen soll. Ich hatte neulich auch wirklich einen anderen Privé fahren, hat nicht geklappt, weil Rücken. So, da habe ich gedacht, du versuchst es jetzt einfach. Und das war total krass. Also ich habe mich, das war wie so, als müsste mein Körper aufgeweckt werden. Ich hatte auf der zweiten Hälfte, also es ging von Bennewitz, ging es so durch den Südraum von Leipzig ins Saaletal nach Weißenfels, dann nach Naumburg. Dort wurde umgedreht und ab Naumburg hatte ich weniger Probleme. Und das an sich war schon mal total gut. Dann war es gut.
Und das lag nicht am Westwind?
Nee, es war auch so ganz komischer Wind. Das war ein bisschen gemein, weil ich habe so gedacht, ah ja, Rückfahrt, das wird bestimmt gut. Ja. Westwind. Dann sind wir zurückgefahren, haben gemerkt, es ist gar kein Westwind.
Ja, manchmal ist kein Westwind.
Ja, das manchmal ist, dreht er auch, aber das war alles nicht so wild. Ja. Es ist gut gerollt. Es war natürlich wie immer so, am Anfang nimmt man sich vor, ja, wir machen das hier schön langsam und so. Und dann, naja, gibt eins das andere.
Ja.
Mit Freundinnen und Freunden aus Dresden haben wir so eine kleine Gruppe gebildet. Und dann ging es super zurück. Meinem Rücken ging es gut. Ich habe auch gleich am nächsten Tag noch an einer sehr schönen Veranstaltung teilgenommen. Aber Privés bei Olaf...
Davon habe ich, glaube ich, Bilder gesehen.
Ja, Privés bei Olaf sind einfach... Also das, was für mich dieses Gespräch ausstrahlt, was wir da geführt haben im letzten Herbst ungefähr. So ist das auch. Es ist unprätentiös. Man kommt dort an. Das ist diese Turnhalle vom SV Bennewitz, heißt der, glaube ich, der Verein. Dann sind da halt so, also wie Schulturnhalle, wie du es dir vorstellst. Dann ist dann aber hinten so ein großes Plakat aufgehangen. Odara und Honneur, Allemagne. Dann haben da Leute im Matratzenlager geschlafen. Die erzählen dann, wer alles geschnarcht hat und wer nicht. Dann gibt es schönen Filterkaffee. Dann gibt es große Bleche mit Kuchen aus dem Dorf. Dann gibt es schon die Soljanka.
Das gefällt mir schon mal gut, ja.
Dann gibt es so Soljanka-Gläser. Die stehen schon da, für wenn du zurück bist. Und noch andere Dinge. Und es ist herzlich, freundlich. Es werden aber nicht viele Worte gemacht. Man fährt los. Zwischendrin trifft man Olaf in Pegau an der Tankstelle und so, also früher wurde nicht so geballert. So. Olaf super stylisch, muss ich jetzt hier sagen, im kompletten Odara und Honneur Allemagne Trim und Espresso-Kannensocken, fand ich auch sehr gut. Und nee, einfach schön, also erstens wieder so zu rollen, Leute zu treffen, zu quatschen die ganze Zeit und für mich persönlich zu merken, dass dieser Körper langsam wieder in so einen Modus, also wo ich wieder das machen kann, wofür ich ja da bin. Und das war also eine große Freude und ich kann Privé-Fahren nur empfehlen, allen, die da irgendwie Interesse dran haben. Man kriegt das auch mit diesen 200 Kilometern, auch wenn man nicht viel gemacht hat, man kriegt das alles hin. Es ist ja auch eine Gruppe, es ist sehr, sehr unterschiedliche Leute. Also die Hochprofilfraktion war natürlich am Start. Interessanterweise haben die sich auf den ersten Kilometern sehr zurückgehalten und hinten bei der Stahlrahmen- und Schutzblechfraktion hinten drin gehangen. Und dann kamen die plötzlich vor und ach so, ihr seid auch da, das ist ja schön. So, also die sind da, aber Stahlrahmen-Schutzblechfraktion ist auch da. Es sind auch sogar richtige Randonneusen da, also an Rädern. Mhm. Verschiedene Menschen, das finde ich einfach immer gut, wenn sich das irgendwie trifft. Genau.
Ja, wenn es so eine breitere Gruppe ist, finde ich auch sympathisch.
Ja, und man nicht nur so unter uns, also unter sich ist. Hm. So. Am nächsten Tag war dann noch eine Veranstaltung, bin ich Tandem gefahren, da waren noch mehr verschiedene Leute, die da waren. Das war auch super schön. Also insofern, ich hatte ein wirklich aktivierendes Wochenende und ich bin einfach wahnsinnig erleichtert, dass ich jetzt nicht irgendwie hoffentlich die nächsten Wochen noch in diesem Zustand verbringen muss.
Hm. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Weil es geht ja jetzt los.
Ja, ist das schon losgegangen.
Also ja, also, das aber, ja, aber so diese, ja, auch die Veranstaltungen und so laufen jetzt an und auch wenn ich da eine verpasst habe.
Ja.
Und das in den nächsten Jahren versuchen werde. Ja. Genau, also einfach Brevet fahren, bei Olaf oder woanders.
Klingt gut.
Ja, und klingt, es ist auch so, es ist, das muss ich noch sagen, es ist halt, es ist sportlich, du kannst da, du, wenn du willst, kannst du dich da ordentlich irgendwie aus den Schuhen fahren, aber es ist trotzdem, es wird halt nicht so hochgehangen. Es ist am Ende egal, du sitzt dann ewig noch in dieser Turnhalle rum, isst deine Soljanka oder was auch immer, je nachdem, wie du
oder
dich
noch
ernährst.
Eine.
Ja, oder noch eine und dann kommen Leute noch 2 Stunden später und die Schnellen, wahrscheinlich sind die Ersten schon alle weg, aber alle können machen, was sie wollen und es ist alles okay und es wird aber auch nicht so hochgehangen. So, also am Ende, es interessiert ein Fuchs, wer da irgendwie wann angekommen ist. Ich weiß es nicht mal, ich weiß meine Zeit nicht.
Ja, ja, das finde ich sehr sympathisch. Das wiederum, ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin ja nach wie vor, du weißt es ja, ich bin irgendwie so ab 150 Kilometern ist bei mir irgendwie.
Ja, ich beobachte aber was, Christian. Du hast vor einer Weile, hast du noch von 60 bis 70 gesprochen, jetzt sagst du schon 150.
Ja, 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 ich, also wenn ich selber fahre, fahre ich halt immer so 40 bis 60, 70 oder so. Und ich fahre auch mal gerne eine 100er oder 120 oder so. Aber irgendwann denke ich so, ah, ich will auch nochmal wieder was anderes machen und so. Also mir ist es dann immer zu lang. Also es ist tatsächlich, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine Phase, ja, wo ich irgendwie so denke, ja, ich habe mal Bock auf 200 und so. Und habe ich auch schon gemacht, aber irgendwie, ja.
Es kommt schon dadurch die Gemeinschaft auch. Also ja, man kann das, auch 200 das, alleine fahren, aber das ist wirklich was anderes.
Ja.
Und inzwischen ist es dann ja so, nach irgendwie ein paar Jahren oder einigen Jahren, man kennt sich dann. Es gibt ein paar Leute, die sehe ich nur auf solchen Veranstaltungen.
Klar.
Und dadurch, dass man sich aber schon seit Jahren sieht, sind das auch immer total angenehme Gespräche und man macht so einen Abgleich und erinnert sich dann manchmal an Dinge und was hast du so vor und wie geht's dem Kind, wie geht's dem Hund, wie ist dies und das.
Kann
und
ich
so
total nachvollziehen. Kann
und dadurch kommt das.
Ja, ja.
Genau. Und wir nehmen dich da auch gern mal mit, wirklich. Aber ich bin da guter Dinge. 150 hast du gesagt. Nudging ist, glaube ich, der Fachbegriff, oder?
Ja, das ist der
Fachbegriff. Ich erinnere dich immer so ein bisschen dran,
ja, ja,
was eigentlich in dir steckt.
160. Ja, ich bin auch schon mal, ich glaube, das längste, was ich mal gefahren bin, waren irgendwie so 230 oder so, Göttingen-Leipzig. Das war auch schön, da sind wir zu dritt gefahren, irgendwie halt den ganzen Tag dann so, ne? Und aber im Moment habe ich irgendwie so, dann will ich nachmittags auch noch irgendwie was anderes machen und ja, aber wer weiß, wer weiß.
Du musst auch nicht, Christian.
Ja. Genau, vielleicht ist es ja ganz gut, dass du eher so die Langstrecke bist, ich bin eher so die Kurzstrecke, Mittelstrecke.
Ja, natürlich. Und dann treffen wir uns auch hier im Studio. Und welche Zeit wer gefahren ist von uns beiden, ist auch völlig egal.
Absolut.
Ja,
absolut.
Das ist auch gut.
So ist
außerdem,
es doch.
Das kann ich noch sagen, du hast es beim ersten Mal gemacht, klar, da ist mal, huha, das war jetzt aber viel und so. Aber beim nächsten Mal wird das einfacher sein.
Klar, das ist, ist
dein mir Körper, auch klar. Der nimmt nämlich schon Anlauf, du hast es noch nicht gemerkt. Musst du auch gar nicht. Du musst dann einfach mitfahren. So.
Sehr gut.
Was machen wir hier eigentlich?
Fahrradpodcast, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls war das bis vorgestern so.
Ja, das wird auch morgen noch so sein und demnach auch heute. Dann fangen wir doch einfach an. Hier kommt ein Jingle, der zu diesem Fahrradpodcast gehört.
So ist es.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Christian,
ja.
Als du damals von Göttingen nach Leipzig gefahren bist, mit welchem Rad hast du das gemacht?
Das war noch ein, wir dürfen ja hier einen Markennamen nennen, wir haben ja schon so viele Marken hier genannt. Das war so ein Giant TCR, mein altes Rennrad.
Ja, aber ein, wenn ich das so sagen darf, ikonisches Modell.
Ja.
Das eine neue Ära im Rennrad-Rahmenbau eingeläutet hat, das kann ich ja so sagen.
Das wusste ich in dem Moment noch nicht, wo ich es gekauft habe, aber ich hatte einen sehr guten Freund, der es mir empfohlen hat und ich habe es nie bereut.
Ja, das ist die Einführung der Kompaktgeometrie.
Genau.
Also die Verabschiedung vom geraden Oberrohr und mehr, also weniger Rahmengrößen, aber mehr Anpassbarkeit und dies und das. Und naja, okay, das steckt alles im TCR drin. Worauf ich hinaus wollte, dein schönes Titanfahrrad.
Ist noch ein bisschen jünger.
So, du hast da sicher zu Hause in deiner Schublade für beide Fahrräder ein Ersatzschaltauge, oder? Und wenn du jetzt demnächst dein 200er fährst und irgendwo bei,
mit dir auf dem Brevet,
ja genau, und irgendwo, hinter Beucher ist Sand in der Kurve und du rutschst leider weg und dann verbiegt dein Schaltauge, was machen wir da?
Ist schlecht.
Ja, aber was machen wir denn da?
Steige ich in den nächsten Zug und fahre nach Hause.
Genau, aber dann wirst du ja wieder fahren. Ja. Du wirst ja nicht aufgeben.
Ja.
Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte dich jetzt hier nicht vorführen oder tadeln. Bei mir ist es nämlich auch so. Ich habe nur für eins meiner Räder ein Ersatzschaltauge zu Hause. Fun Fact dabei, als ich das bestellt habe beim Hersteller, haben die mir erstmal das Falsche geschickt. Das heißt, ich habe noch eins, das ich überhaupt nicht verwenden kann. Und für die anderen habe ich es nicht. Und das ist im Zweifelsfall, wenn ich in Beucher, in der Kurve mit Sand wegrutsche, ist das ein Problem, weil ich sollte das noch bekommen können und das ist manchmal nicht so einfach. Und deswegen, oder nicht nur deswegen, eigentlich auch aus einem ganz anderen Grund, gibt es da jetzt so eine, jüngere Entwicklung. Die Firma SRAM hat ein universales Schaltauge eingeführt, damit eigentlich auch über einen Trick noch für was anderes vorbereitet. Und ich habe endlich mal mit unserem Freund Jens Klötzer genau darüber gesprochen.
Ich bin gespannt.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Über Standards in der Fahrradindustrie lassen sich gut und ausdauernd Witze reißen. Denn leider ist es oft so, es gibt zu viele davon fürs gleiche Bauteil und es ist fraglich, ob es sich dann überhaupt noch um Standards handelt. Tretlager, Steckachsen, Sattelstützen, Zugübersetzungen, vieles davon ist nicht ohne weiteres von einem Fahrrad aufs andere übertragbar und das ist für viele Menschen ein Ärgernis. Um die Krone der Nicht-Kompatibilität hat seit Einführung von Carbonrahmen mit großem Erfolg das wechselbare Schaltauge geeifert. An sich eine schöne Idee, nur gibt es hunderte verschiedener Schaltaugen und nicht immer lässt sich der benötigte Ersatz ermitteln und auch besorgen. Damit soll Schluss sein, hat der Hersteller SRAM 2019 gesagt und den UDH eingeführt, den Universal Derailleur Hanger. Das Universalschaltauge also. Das Teil soll Dinge vereinfachen und es ist aber gleichzeitig auch ein trojanisches Pferd. Was es damit auf sich hat und ob es sich beim UDH nun endlich mal um einen wirklichen Standard handeln könnte oder doch wieder alles ganz anders ist, darüber spreche ich mit unserem Haus- und Hoftechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin und ich sage, willkommen im Studio, lieber Jens.
Hallo, guten Tag.
Jens, wie sehr bist du eigentlich genervt, wenn Teile nicht zueinander passen?
Wenn ich es vorher nicht wusste, sehr, natürlich, aber ich habe ja das Glück, in vielen Jahren eine wahnsinnige Expertise aufgebaut zu haben und dadurch oft schon im Vorfeld abzuschätzen, was passt hier zueinander, was passt nicht zueinander. Und trotzdem nervt es, klar, wenn man irgendwie auf Teilesuche ist, man hat was da, aber man weiß, das passt nicht und man muss sich ein anderes Teil besorgen, was zu dem jeweiligen Fahrrad passt. Das kann schon anstrengend sein.
Hast du schon mal ein Schaltauge wechseln müssen und dann war nicht das Richtige am Start?
Ja, selbstverständlich. Also viele haben das, glaube ich, schon mal machen müssen. Und ja, dann halt bestellen und warten. Zum Glück ein Radmodell, wo man schnell eins gefunden hat. Und ja, aber man natürlich nicht einfach in den Radladen gehen kann und sagen, hier, ich brauche, nehme ich mit. Sondern musste man im Internet bestellen. Das muss man, glaube ich, in 99,97% der Fälle.
Wenn man es denn noch bestellen kann. Ganz kurz nochmal zur Einführung. So ein Schaltauge oder so ein Derailleur-Hänger auf Englisch. Was ist denn das überhaupt?
Das ist ein Verbindungsstück zwischen dem Fahrradrahmen, also dem Hauptrahmen und dem Schaltwerk. Also das ist meistens oder in aller Regel aus Aluminium gefertigt, wird an den Rahmen ans Ausfallende hinten dran geschraubt und an dieses Ding kommt das Schaltwerk dran. Der Nutzen von dem Ding soll sein, dass es im Schadensfall, also wenn irgendwie ein Sturz passiert, was ins Schaltwerk kommt oder sonst irgendwas, nicht das Schaltwerk vom Rahmen abreißt in der Form, dass der Rahmen dann hinüber ist und nicht mehr gefahren werden kann, weil man kein Schaltwerk mehr dran schrauben kann, sondern das Schaltauge reißt ab, das kann man abschrauben und gegen ein neues ersetzen und den Rahmen weiter benutzen. Das ist die Idee dahinter.
Mhm. Nur ist die Idee an sich reizvoll, aber ich habe es ja schon gesagt, ne, es gibt Hunderte, wenn nicht gerade Tausende davon, müsste mal jemand durchzählen, aber das war mir zu anstrengend. Also ist dann die Frage, wo bekomme ich das passende Schaltauge her? Dann gibt es dieses Szenario, ich bin irgendwo im Urlaub oder ich bin auf Reisen mit meinem Rad, habe dann sowas nicht dabei und dann gehe ich in irgendeinen Radladen und dann ja, dann ist guter Rad teuer. 2019 hat SRAM diesen Universal Derailleur Hänger vorgestellt, also dieses Universalschaltauge, wie sie es nennen. Das ist ein einheitliches Bauteil. Man kann es aktuell für 9,99 Euro kaufen. Was sagst du dazu?
Eine bestechende Idee. Ne? Also man muss vielleicht nochmal erklären, warum es eigentlich so viele gibt. Ja? So ein Schaltauge wurde immer zusammen mit dem Rahmen konstruiert. Ja? Das muss an den Rahmen passen und jeder Rahmenhersteller hat dann irgendwie so sein eigenes Ding gemacht. Hat es irgendwie besonders leicht gemacht oder sich eine eigene Befestigung einfallen lassen und somit hat dann irgendwie fast jeder Rahmen sein eigenes Schaltauge und deswegen gibt es dann so viele und das ist natürlich nervig und auf die Idee sind dann irgendwie schon viele gekommen, aber keiner hat so eine richtige Idee der Umsetzung gehabt und SRAM hatte die bestechend simple Idee, das Ding nicht mehr am Rahmen, sondern an der Steckachse zu befestigen, die ja jetzt modern ist und standardisiert. Wirklich im Wortsinne standardisiert. Er hat überall den gleichen Durchmesser, inzwischen bei Mountainbikes überwiegend wie auch bei Rennrädern. Und das Schaltauge dort zu befestigen, ist eine sehr, sehr gute Idee, weil dann kann ich nämlich ein Schaltauge bauen, das wirklich an jedes Rad dran passt.
Und ein Nebeneffekt ist ja dann auch, dass das Gewinde, also auch bei Steckachsengewinde gibt es ja viele verschiedene Bauarten, aber mit einem UDH ist das ja auch synchronisiert, ne? Also ist das ja gleich.
Genau, also so viele gibt es da nicht. Es weiß ich nicht, zwei oder drei verschiedene so oder vier mit verschiedenen Steigungen und Längen. Aber genau, da sitzt das Gewinde gleich mit drin. Dort wird quasi das Hinterrad und der Rahmen wird dort direkt zusammengeschraubt. Und da hätte man 1,5 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, sozusagen, dass da noch ein Standard oder noch so ein Ärgernis davon gelöst wird, genau.
So ein UDH-Schaltauge, das kann auch nach hinten rotieren. Mhm. Wozu brauche ich denn das? Und ist das eine gute Idee?
Das ist insofern schon eine gute Idee, ja, weil natürlich kann es ja trotzdem Stürze geben, auch mit UDH-Schaltauge. Und so kann das Schaltwerk ausweichen nach hinten und reißt dann nicht gleich ab.
Nun stammt dieses UDH ja von einem Schaltungshersteller, von SRAM. Und ich will aber meinetwegen eine Schaltung eines italienischen traditionellen Komponentenherstellers, zum Beispiel von Campagnolo, verbauen. Bringt mir das dann was, diese UDH?
Es schadet zumindest mal nicht. Aber nee, im Grunde bringt es was, weil dieses Problem des individuellen Schaltauges löst es auch dann. Nämlich es gibt dann ein Schaltauge, das eine Aufnahme hat für ganz normale Schaltwerke, wie man sie heute kennt. Nur, dass es auf die Steckachse geschoben wird, wie wir das vorhin erklärt haben. Und dadurch habe ich das Problem nicht, dass ich zu meinem Rahmen speziell das Schaltauge suchen muss, sondern einfach sagen kann, ich brauche ein neues UDH-Schaltauge, wenn es mir das abgerissen hat. Egal, was ich für einen Rahmenhersteller ich habe und das kann ich da draufstecken und dann kann ich eine Shimano, Campagnolo, Santur, was auch immer Schaltung dranbauen, weil dieses Standardgewinde, das die jetzigen oder bisherigen Schaltwerke alle haben, dort eben drin ist.
Jetzt hast du selber Standardgewinde schon gesagt, dann hast du dieses Wort in den Mund genommen. Dann frage ich dich gleich hier schon, ist das UDH also sowas wie ein neuer Standard, der dann eventuell wirklich ein Standard sein könnte?
Das würde ich so sagen, ja, tatsächlich. Also so wie die Entwicklung bisher ausschaut, springen viele Rahmenhersteller auf und sagen, ja, das ist eine gute Idee, wir machen da mit. Und das verbreitet sich rasend schnell, weil die Idee so bestechend gut ist. Weil wahrscheinlich auch viele Rahmenhersteller gesagt haben, das vergrault uns Kunden, wenn sie da kein Schaltauge mehr finden. Und es ist zu wünschen, dass das so kommt, ja.
Ja, jetzt könnte man ja sagen, die Idee dieses Schaltauges ist so bestechend oder es gibt da vielleicht noch eine andere Idee. Ich habe von trojanisches Pferd gesagt, das wird ganz oft benutzt, dieser Begriff taucht auch in der Fahrradwelt plötzlich mit sogenannten T-Type-Schaltungen. Was ist jetzt das?
Das sind Schaltungen von der Firma SRAM, die diesen Standard eingeführt hat oder vorgeschlagen hat, sage ich mal. Und diese Schaltwerke brauchen dann gar kein Schaltauge mehr, sondern sie werden direkt, wie das besprochene UDH-Schaltauge, werden sie auf der Steckachse aufgeschoben und am Rahmen befestigt. Dadurch braucht es dieses Zwischenstück nicht mehr. das sind Schaltungen, die diesen T-Type-Standard haben und ja, bislang nur von SRAM kommen und wahrscheinlich auch von SRAM nur kommen werden.
Und an der Stelle wird es vielleicht schwierig nachzuvollziehen, wenn man es jetzt nicht vor Augen hat oder so. Das heißt, wir reden hier über ein Schaltauge und jetzt aber über eine Schaltung, die ich montiere, aber dann dieses Schaltauge doch nicht. Also wie passen das zusammen? Passen diese Schaltungen nur an Rahmen für dieses UDH?
Ja, genau. Also diese Schaltungen brauchen quasi kein Schaltauge. Ja, sie werden direkt am Rahmen montiert, so wie dieses angesprochene Schaltauge eben über diesen Hinterbau geschoben wird und mit der Steckachse durchgesteckt fixiert wird. Das ist dort elementarer Bestandteil des Schaltwerks.
Hat das noch irgendwelche weiteren Vorteile?
Ja, das hat viele weitere Vorteile. Das Ding ist nämlich wahnsinnig stabil. Und ein stabiles Schaltwerk oder eine stabile Aufnahme hat zum einen zur Folge, dass es deutlich präziser schaltet. Also wenn sich ein Schaltwerk verbiegen kann oder wackeln kann, was bei den klassischen Schaltaugen immer der Fall war, da hat man immer ein bisschen Spiel dran, je nachdem wie groß der Hebel ist, da leidet die Schaltpräzision. Und das wird gerade bei sehr modernen Schaltungen, wo die Ritzelabstände sehr eng sind, wird es kompliziert oder kann zu Problemen führen. Und das eliminiert das eben. Außerdem haben wir keine Toleranzen mehr oder ganz, ganz wenige Toleranzen, viel engere Toleranzen. Und die Einstellung von diesen Schaltwerken ist wahnsinnig simpel, weil sie im Prinzip sehr präzise dort aufhängen und ja, wenig Toleranzen haben und wenig spielen.
Ich habe mir mal so ein T-Type-Schaltwerk angeschaut und so ein klassisches Schaltwerk daneben gehalten und da habe ich gesehen, an dem klassischen sind drei so eine Schrauben dran, die sind an dem T-Type nicht. Hat es was damit zu tun?
Damit hat es was zu tun, genau. Also das ist sind so die Begrenzungsschrauben, damit so ein Schaltwerk nicht nach innen in die Speichen oder nach außen über das letzte Ritzel hinaus läuft und sich die Kette verklemmt. Was sonst passiert. Und noch so eine Einstellschraube für diesen Winkel unterm
Ritzel,
die sogenannte B-Screw, genau. Und die können bei diesen T-Type-Schaltwerken wegfallen, weil das alles vorgegeben ist im Grunde. Ja? Das Schaltwerk kann nicht über das Ritzel hinaus der Winkel, der stimmt eben auch immer.
Meinem Verständnis nach ist das so, weil eben die Steckachse direkt da reingeschraubt wird.
Genau.
Und ich also nicht so wie früher, sage ich jetzt mal, zum Beispiel verschieden dicke Schaltaugen haben konnte, dass das Schaltwerk dann irgendwie 2-3 Millimeter weiter außen oder innen steht, sondern es ist diese Variable in der Mitte ist quasi weg.
Genau, das klassische Schaltauge, wie wir es kennen, definiert halt den Abstand zur Hinterradachse. Und die Hinterradachse ist wahnsinnig wichtig, weil das genau das Zentrum von dem Ritzelpaket ist. Und da gibt es aber Toleranzen. Das Schaltauge kann ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, weiter vorne, weiter hinten und es kann eben auch weiter links oder weiter rechts sitzen, je nachdem, welches Schaltauge ich habe, wie die Befestigung am Rahmen ist und so, da betrugen die Toleranzen teilweise mehrere Millimeter. Und das hat man dort nicht mehr, weil dieser Bezugspunkt, die Mitte der Radachse, quasi gar nicht verändert werden kann. Ja.
Jetzt hast du eben gesagt, das ist sehr stabil, aber ich kann mich erinnern, wir haben 2022 schon mal über Schaltaugen gesprochen und auch schon kurz über dieses UDH und die da aufkommenden T-Type-Schaltwerke. Da hast du gesagt, naja, irgendwo muss die Kraft hin. Entweder ist dann das Schaltwerk im Eimer, wenn ich da drauf falle, oder es reißt die Achse aus dem Rahmen und der ist Schrott. Das haben auch viele andere Menschen so gesehen und dann gab es aber auch einen Haufen Videos, wo Leute wie wild auf den Hinterbauten ihrer Räder rumgesprungen sind, um zu zeigen, hier verbiegt sich nichts. Heißt das, dass seine Skepsis inzwischen ein bisschen gewichen ist und wo geht die Kraft hin?
Also ja, so ein bisschen hat sie sich reduziert, meine Skepsis. Also es hat sich gezeigt, dass SRAM diese Schaltwerke wahnsinnig massiv gebaut hat. Wohl auch aus dem Grund, dass eben nicht gleich das ganze Schaltwerk zerflattert wird, wenn da irgendwie mal ein Stock reingerät oder so. Und ja, so ein Schaltwerksschaden ist ja an sich schon selten. Normalerweise reißt das Schaltauge ab, wenn irgendwie was passiert. Das passiert dort eben nicht. Und die Kräfte, die es braucht, um dieses Schaltwerk zu beschädigen, die scheinen schon sehr, sehr hoch zu sein oder die sind sehr hoch. Das kann man heute schon so sagen. Trotzdem muss die Kraft irgendwo hin. Eine Steckachse wird es aus dem Rahmen nicht rausreißen. Das braucht wirklich wahnsinnig viel. Irgendwann wird dieses Schaltwerk auch mal kaputt gehen. Also es muss, je nachdem wie groß der Impact einfach ist, wird es irgendwann einen Schaden geben. Dann muss dieses Schaltwerk repariert werden. Und da auch da hat SRAM vorgesorgt, zumindest so ein Stück weit. Also das, man muss dann kein komplett neues kaufen, sondern es besteht, glaube ich, aus 3 oder 4 Teilen.
Noch mehr sind es, glaube ich.
Ja, die man einzeln kaufen kann, sodass es nicht so teuer wird. Ja. Und man dann eben Teile, die kaputten Teile des Schaltwerks ersetzen kann.
Ja, mein Eindruck ist, geht da nicht nur um den Preis. Also teilweise sind die Einzelteile auch, da kann man schon gut Geld lassen, auch für so einen einzelnen Käfig. Aber zumindest braucht man dann halt nicht das komplette Bauteil. Also man kann es wieder ein bisschen reparieren. Ich war im November 2024 bei SRAM und habe dort mit dem Entwickler auch und jemand, der da dran gearbeitet hat, lange gesprochen mit Frank Schmidt. Und der hat mir da relativ klar gesagt, also UDH war eigentlich eben unser trojanisches Pferd. Er hat dieses Wort nicht benutzt, aber er hat gesagt, es war von Anfang an gedacht, um Rahmenhersteller darauf vorzubereiten, ohne dass man allen Bescheid gesagt hat. Manchen haben sie wohl Bescheid gesagt, worum es da eigentlich geht, aber ohne allen Bescheid zu sagen, damit dann irgendwann diese neuen Schaltwerke passen. Was sagst du dazu?
Schlauer Move. Natürlich, klar, die wollen Schaltungen verkaufen und das ist dann natürlich ein Pflasterstein auf dem Weg zum Ziel, da irgendwie noch mehr Marktanteile zu gewinnen. Das kann man ihnen nicht verübeln. Was man ihnen hätte verübeln können, ist, wenn sie damit andere ausgeschlossen hätten, aber das haben sie nicht. Ja? Also durch diese Offenheit, man kann als Rahmenhersteller nach UDH konstruieren, aber man kann eine Schaltung verbauen, die man möchte. Man muss nicht SRAM verbauen. Und insofern kann man da noch Respekt zollen, ja, das so zu machen.
Also erstmal zoll ich dir Respekt, dass du in diesen Wochen hier den Pflasterstein mit einbaust. Das ist ja auch ganz wichtig und angebracht und muss so sein. Und dann denke ich mir so, naja, ich habe das vorhin erwähnt, ne? Es gibt bei vielen anderen Bauteilen gibt es dieses Klagelied. Ja, ihr nennt das Standard, aber es gibt ganz viele verschiedene Standards. Also ist es kein Standard, wie bei zum Beispiel Tretlageraufnahmen. Was es da allein schon an Pressfit-Maßen gibt und dann kommen noch Gewindesachen dazu. Ne? Das ist so viel, das ist schwer zu überblicken. Vielleicht braucht es ja dann auch quasi diesen Trick, der ja so ein bisschen Luft lässt dafür, dass der eine Hersteller, der ändert in 2 Jahren sein Rahmenmodell, der andere macht das in 6 Monaten, der andere ist 3,5 Jahre später, dass es das braucht. So sage ich mal, wir verraten nicht gleich allen alles, um dort quasi so eine doch schon, naja, ziemlich fundamentale technische Änderungen herbeizuführen.
Ja, genau, vielleicht braucht es diesen Weg, damit jetzt nicht dann irgendwie so Konkurrenzen entstehen und Shimano was Gegenteiliges entwirft und sagt, wir machen das nicht mit, weil die wollen ja, dass andere Schaltungen verkauft werden als RAM, nämlich Shimano-Schaltungen. Ich überlege gerade, wie das war, wo man zum Beispiel den Flat-Mount-Standard von Scheibenbremsen eingeführt hat, der von Shimano kam, oder die Bremsscheibenaufnahme, die Centerlock-Aufnahme, die auch von Shimano kam, wo SRAM sich adaptiert hat auf diese Systeme. Da ist Shimano, glaube ich, offener umgegangen, aber hatte einfach die Sicherheit seiner Marktmacht. Die hat SRAM so nicht. Da hätte man schon mit Gegenwind rechnen können. Und insofern, ja, war es vielleicht ganz schlau, das so zu machen.
Interessant, dass du da die Marktmacht auch erwähnst, denn ich wollte dich jetzt ansprechen auf zum Beispiel Mountainbike-Rahmen. Also dort scheint es mir so, dass bis auf wenige Ausnahmen alle auf UDH setzen. Mhm. Könnte man auch sagen, okay, da ist wahrscheinlich die Marktmacht von SRAM, die könnte ja da gewachsen sein. Also sie haben es zumindest geschafft, es da zu setzen. Wie sieht es mit anderen Fahrradtypen aus?
Ja, also ganz klar ist SRAM im Mountainbike-Bereich inzwischen Marktführer. Da war es wahrscheinlich noch am einfachsten, das durchzusetzen. Im Rennradbereich ist es schon schwieriger. Im Alltagsradbereich spielen sie kaum eine Rolle. Und insofern war es vielleicht deswegen ganz schlau, das so zu machen, damit man eben an alle Fahrradtypen rankommt, sozusagen, und dann auch wirklich einen Standard schafft, der über alle Fahrradtypen funktioniert, was dann auch irgendwie für Radhersteller, für Kunden, für Händler ein wahnsinniger Vorteil ist. Und ja, an den Stellen hätte es schwieriger sein können, aber mit der Strategie hat es natürlich funktioniert. Oder wird es vermutlich funktionieren, muss man natürlich heute sagen, weil noch sind wir noch nicht so weit, dass alle Rahmen nach UDH gebaut werden.
Bei Gravelbikes beobachte ich was Ähnliches, sage ich mal, wie am Mountainbike. Da ist es noch nicht so weit, dass alle so ein UDH haben, aber es fällt mir schon auf, dass die meisten neuen Rahmen, die vorgestellt werden, ein UDH-Schaltauge haben. Und es gibt aktuell auch eine Schaltgruppe, die auch wieder darauf angewiesen ist. Die heißt dann, glaube ich, nicht T-Type, aber das Montageprinzip ist gleich. Macht für dich diese Lösung am Gravelbike Sinn?
Ja, total, weil wir es natürlich hier, also auf der einen Seite haben wir es mit ähnlichen Einsatzbedingungen zu tun wie beim Mountainbike. Es werden auch gerne mal Mountainbike-Getriebe verbaut und gerade in der Politik von SRAM, wo man fast alles miteinander mischen kann, wo man Mountainbike-Bauteile mit Rennrad-Bauteilen mischen kann. Das ist so eine Strategie, die sie in den letzten Jahren so immer mehr gepusht haben und die Kunden auch wirklich honorieren, die man einfach mag, wenn Dinge so einfach sind, wäre es nicht klug, das wieder aufzugeben. Und deswegen ist es natürlich logisch, diesen Schritt auch bei Gravelbikes zu gehen. Und ich kann mich im letzten Jahr an nicht einen neu vorgestellten Rahmen erinnern, der das nicht hatte. Und wie gesagt, man tut sich ja als Rahmenhersteller auch nicht weh. Wenn man einen ODH-Rahmen baut, dann kann der Kunde das auswählen, wenn er das möchte, kann er die kompletten Vorteile genießen. Und wenn er das nicht möchte, kann er auch jede andere Schaltung verbauen. Und insofern spricht überhaupt nichts dagegen, einen Rahmen mit ODH zu konstruieren. Und das werden auch immer mehr tun.
Jetzt gibt es am Mountainbike einige Schaltgruppen, also sowohl mehrere elektronische als auch mehrere mechanisch Betätigte von SRAM, die dann eben so ein T-Type-Schaltwerk haben. Mhm. Beim Gravelbike habe ich gesagt, es gibt nur eine. Da ist jetzt die Mutmaßung nicht so schwer, dass da eventuell noch was nachkommt. Hast du Informationen? Ist das eine Sache von, wann kommt sowas?
Eine Sache von Monaten, würde ich sagen. Ja, mehr darf ich, glaube ich, nicht sagen. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Und es ist einfach, also wer eins und eins zusammenzählen kann, der wird sich das auch denken. Und wenn man dann sieht, dass auch im Rennradbereich so mancher Rahmen schon mit so einem Standard kommt, dann kann man sich auch denken, was danach folgt. Ja, dass irgendwann Straßengruppen kommen werden, die entweder mit 1x13, wie es die aktuellen SRAM-Gruppen sind, gefahren werden. Es wäre ja auch nicht verkehrt, die mit 2x12 zu bauen. Es geht ja nur um die Befestigung oder vielleicht sogar 2x13, wer weiß.
Heißt das also, das ist ein Standard oder da besteht die Möglichkeit, dass ich auch ein Zweifachgetriebe mit so einer Direktmontage, also T-Type im Mountainbike-Bereich genannt, so einem Schaltwerk ansteuere?
Klar, ich sehe nichts, was dagegen spricht.
Es muss eine andere Kettenlängung ausgleichen, wenn ich auf ein kleineres Blatt schalte.
Das stimmt. Also es wird nicht mit dem T-Type-Schaltwerken funktionieren, die derzeit am Markt sind, weil das sind Einfachschaltwerke. Aber es besteht ja kaum ein Hindernis, ein Zweifachschaltwerk so zu konstruieren, dass es an diese Aufnahme passt.
Jetzt hast du vorhin diesen Pflasterstein erwähnt und es haben eben gerade auch die Pflastersteinrennen stattgefunden und da haben wir ja auch schon manchmal ein bisschen modifizierte, aber schon solche Schaltwerke im Einsatz gesehen. Mhm. Ist das was, wo du sagst, das wird wahrscheinlich begrenzt bleiben auf solche speziellen Einsatzzwecke oder entsteht da so eine neue, ich sag's mal, Zwischenkategorie auch im Straßenbereich? Also das, wo jetzt so der Begriff Allroad oder die Bedeutung des Begriffs Allroad hingewandert ist. Könnte das sowas sein?
Ja, boah, das ist schwierig abzuschätzen. Also man sieht es, dass die Profis nutzen. Relativ viel sogar, wenn es nicht gerade bergig ist. So, und jetzt sind wir aber gerade beim Rennradgetriebe so weit, dass es den Charme hat, wirklich alles abzudecken, wenn es zwei Kettenblätter hat. Vom sehr leichten Berggang bis zum sehr schnellen Rollergang und dazwischen auch relativ feine Sprünge hat. Man würde mit einem Einfachgetriebe, auch wenn es 13 Ritzel hat, da schon noch einen Schritt wieder zurückgehen. Für Profis mag das in bestimmten Fällen egal sein, weil sie die Gänge nicht brauchen, aber es unterliegt Einschränkungen. Ja? Also die Sprünge werden entweder größer oder an irgendeinem Ende fehlt was bei den kleinen Gängen oder bei den großen Gängen. Und deswegen, also bei den Gravelbikes war der Geschwindigkeitsbereich einfach nicht so hoch, dass ich die großen Gänge brauche. Da macht es Sinn. Beim Rennrad würde ich sagen, wenn das ein Rennrad sein soll, was ich nicht nur für so spezielle oder nicht nur für Flachetappen oder nur hügelige Etappen nutzen will, da wird es beim zweiten Kettenblatt noch länger bleiben. Und die Zwischenlösung, ich glaube, da muss dann wirklich der Fahrer selbst entscheiden, ob er das braucht oder nicht. Ja.
Ja, das ist ja dann auch schon die konkrete Schaltungsauslegung, ne, oder Antriebsauslegung. Ja. Ich sehe das auch also bei durchaus sehr schnellen Leuten im Gravel-Bereich, dass sie dann halt mal das Kettenblatt anpassen oder überhaupt, ne, man sehr große Kettenblätter wählt, um dann dort eine entsprechende Entfaltung hinzubekommen. Aber Eva, jetzt um diese konkreten Schaltungen oder das, was da jetzt erhältlich ist, uns drehen, können wir einen Schritt zurückgehen. Das ist also deine Kritik an dieser konkreten Schaltungsauslegung, dass die Bandbreite bzw. die Abstufung noch ein bisschen grob ist, teilweise. Wenn wir aber auf UDH schauen, hast du daran auch Kritik?
Nicht viel, muss ich sagen. Also es gibt so ein paar Kinderkrankheiten, die wir so mitgekriegt haben, also die diese Aufnahme betreffen. Ja, das ist auch irgendwie nicht immer so ganz genau, weil die Rahmenhersteller dann doch auch Toleranzen haben. Das ist ja so ein Bügel, der sozusagen über das Ausfallende drüber geschoben wird.
Also von links und rechts. Ne? Es wird ja nicht mehr nur einseitig angeschraubt, sondern quasi von beiden Seiten um den Rahmen eigentlich geschraubt.
Genau. Und es soll jetzt verhindern, dass das Ding Spiel hat. Und dafür muss aber sozusagen die Hinterbaubreite oder die Breite dieser Aufnahme zur Breite dieses Schaltwerks passen. Beim Schaltwerk ist das ziemlich genau vorgegeben, das gefräste Alu, das ist immer sehr genau. Aber der Rahmen ist halt Carbon und wird lackiert. Und wir hatten Fälle, da hatte das so ein bisschen Spiel. Da kann man sich mit Unterlegscheiben behelfen. Wir hatten Fälle, da war das vielleicht ein bisschen dick lackiert. Da ging es erst nicht drüber, muss man irgendwie erst ein bisschen runterschleifen und so. Aber das sind zum einen Kinderkrankheiten, zum anderen sind es gegenüber den Problemen, die das System löst, wirklich verschmerzbare Verhältnisse, finde ich. Und ja, es gibt es jetzt noch nicht lange, aber Kritik gibt es wenig. Ja, man könnte jetzt noch kritisieren, dass es dann doch teurer wird. Ein neues Schaltauge kostet 4,99 €, wenn ich mir das abgebrochen habe. Und wenn dann wirklich der Impact so stark ist, dass das Schaltauge abgerissen wäre oder von diesem T-Type-Schaltwerk etwas kaputt ist, bezahle ich beim T-Type-Ersatzteil sicher ein gutes Stückchen mehr. Aber wie gesagt, die Fälle werden viel, viel seltener sein als ein abgerissenes Schaltauge. Also diese früheren Schaltaugen, die sind halt auch mit Absicht irgendwie aus so weichem Alu gemacht, dann irgendwie noch dreimal ausgefräst und durchbohrt, damit sie noch 2 Gramm leichter sind. Die verbiegen sich halt schon beim kleinsten Stoß. Und wenn man sie zurückbiegen will, brechen sie ab. Und daher stammt der ganze Ärger. Und wenn man den los wird, ist das sehr viel mehr wert.
Ich sehe da auch so eine Parallele zum elektronischen Schalten. Weil wir es da ja auch so haben, dass ich im Normalfall eine höhere Präzision habe. Es verstellt sich nichts, es ist einfach elektronisch vorgegeben oder ich kann es ganz präzise einmal einstellen und dann bleibt das so, egal durch welchen Schmodder ich fahre, da verstopft kein Zug, das bleibt immer so. Es sei denn, das geht wirklich kaputt, da geht der Motor kaputt oder sowas. Ne? Also mehr 0 und 1. Hier scheint es mir ähnlich. Wenn das montiert ist, deswegen habe ich auch keine Begrenzungsschrauben, keine Anschlagsschrauben. Ich mache das mit der App, aber wenn es kaputt ist, habe ich natürlich ein Problem.
Das stimmt, ja. Dann hat man ein Problem, mit dem man den Fahrrad laden muss, aber das muss man halt viel, viel, viel seltener. Und der Vergleich mit der Elektroschaltung ist ziemlich gut, weil das ist auch so eine Strategie, das halt auch technisch oder das Verleihen zugänglich zu machen. Ich kann damit umgehen, auch wenn ich kein Fahrradmechaniker bin. Ein Laie, so eine mechanische Schaltung einzustellen, das ist eine Herausforderung. Ja, die meisten sind dafür in den Radladen gegangen, haben gesagt, die Schaltung rattert. Heute kann man das mit der App machen und wie gesagt, die 3 Schrauben fallen da weg, die wir vorhin erwähnt haben. Und es geht sehr, sehr viel einfacher und da sind durchaus Parallelen da, ja.
Es steht für mich noch die Frage im Raum, was macht ein Shimano?
Gute Frage. Sie werden da irgendwie mitschwimmen müssen. Also sie werden nicht zurückdrehen können, dass viele Rahmenhersteller auf den Zug aufgesprungen sind. Ja, also das sind ja dann die Laufzeiten von so einem Modell, das sind 4-5 Jahre. Das können sie jetzt nicht warten oder in der Zeit sie überzeugen, das nächste Modell wieder anders zu machen. Sondern sie werden eine Lösung entwickeln müssen, die auch damit funktioniert und die aber gleichzeitig ähnliche Vorteile mitbringt. Also wenn sie jetzt auf ihren alten Schiffen weiter segeln und sagen, naja, die können ja die klassischen Schaltwerke immer noch verbauen, dann werden sie zunehmend Marktanteile verlieren, weil SRAM die Vorteile exklusiv hat. Und da müssten sie sich was einfallen lassen, was sowohl mit diesem UDH funktioniert, als auch vergleichbare Vorteile bietet, wie es die SRAM-Schaltungen tun.
Es gibt so ein paar Hinweise oder Indizien, dass sich da irgendwie was tut. Ne? Es gibt also schon ältere Shimano-Patente, also älter jetzt wenige Jahre alt, aber wo es auch schon so Direct-Mount-Schaltwerke gibt, wenn man die sich anschaut, wenn ich die richtig interpretiere, gibt es da aber zum Beispiel noch sowas Ähnliches wie eine B-Screw, also diese Schraube, die immer von hinten ans Schaltwerk rankam, die quasi die Stellung erstmal des Schaltwerks an sich so ein bisschen justiert hat, die sehe ich da noch. Und ich habe in einem Podcast mit Gerard Vromen von Open, ehemals Cervelo, gehört über sein neues Modell. Die haben da quasi so einen verkäuflichen Prototypen, sage ich mal. Also so ein neues Modell, da gibt es nur in 2 Größen, da gibt es nur wenige 100 Stück. Und da sagt er, ja, wenn ihr euch das genau anschaut, ihr könntet da auf Fragen kommen, aber da sind Details dran. Ich kann da noch nicht drüber reden. Ich kann euch das noch nicht sagen, was da kommt. Und da könnte man jetzt denken, entweder, also da ist ein UDH dran verbaut, aber es ist halt noch irgendwas mehr. Deswegen könnte es ja sein, eine Shimano-Lösung, die kommt, die passt da einfach dran an so einen Rahmen. Es könnte aber auch sein, die passt nur an den Rahmen, der dann eben noch dieses Geheimnis, was er uns noch nicht verraten will, was der dann auch noch braucht. Und dann habe ich ja schon wieder keinen Standard, sondern so eine Aufteilung. Wie darf ich dein Lächeln deuten?
Also ich bin nicht, man muss wissen, wie das aussieht. Ja, wie gesagt, die Rahmenhersteller werden sich keinen Gefallen tun, wenn sie jetzt einen neuen Shimano-Standard bauen und dafür UDH aufgeben würden. Und dagegen spricht ja auch, dass offensichtlich ein UDH-Schaltwerk oder ein T-Type-Schaltwerk an diesem Rad verbaut war. Das heißt, die beiden Sachen gehen zumindest. Und es würde zumindest es so weit vereinfachen, dass ich vielleicht irgendwann in den Fahrradladen gehe und sage, ich brauche ein Schaltauge für SRAM oder eins für Shimano, aber es passt immer in meinen Rahmen. Dann habe ich wenigstens nur zwei verschiedene. Die kann man sich als Händler auch hinlegen und ich muss nicht wahnsinnig lange suchen. Dann hätten wir zwei Standards, die man aber, glaube ich, noch als Standard bezeichnen kann.
Ja, und der Knackpunkt ist der, also der hoffentlich nicht knackt, aber was du sagst, dass es eben an den gleichen Rahmen passt, da klingst du für mich ziemlich hoffnungsvoll. Wenn du dir jetzt aktuell einen neuen Rahmen oder ein neues Rad kaufen würdest, würde das Schaltauge in deine Entscheidung einfließen?
Ich denke schon, ja. Also weil ich immer jemand bin, der irgendwie guckt, dass das Ding zukunftsfähig ist und dass man, wenn da irgendwas eine neue Schaltung rauskommt oder irgendwie, dass man das dann auch dran bauen kann. Ja, man muss nicht immer gleich ein komplettes neues Rad kaufen, sondern man kann sowas auch modernisieren. Und wenn man das modernisieren will, dann sollte man ein bisschen gucken, dass es ja die neuesten Lösungen sind, die da dran verbaut sind, damit die zumindest die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es dann noch geht. Garantiert kann das niemand, aber die Wahrscheinlichkeiten kann man damit erhöhen. Insofern würde ich schon gucken, dass es ein UDH-Schaltauge hat oder es würde zumindest mit einfließen, weil, wie gesagt, es schadet auch nicht. Ja, ich verbaue mir nichts, wenn der Rahmen das mitbringt.
Dann drehen wir jetzt nochmal eine letzte Schleife ganz zum Anfang und ich frage dich einfach, ist UDH jetzt sowas wie ein Standard oder wird das der neue Standard aus deiner Sicht?
Ich denke, es wird. Also man kann es, glaube ich, noch nicht so bezeichnen, weil die große Masse der Fahrräder, die auf dem Markt sind und auch noch verkauft werden, das halt noch nicht haben. Aber in 4-5 Jahren, wenn die Modelle weitestgehend ausgetauscht sind, können wir davon, glaube ich, sprechen. Ja.
Ja, und du redest bei der großen Masse jetzt von Rennrädern oder von Rädern einer günstigeren Preiskategorie zum Beispiel.
Im Grunde von allem, was nicht Mountainbikes sind. Ja.
Oder Gravelbikes.
Ja, auch bei Gravelbikes sind schon noch viele im Handel, die das nicht haben.
Sind noch da, ne? Aber neue da, kommen nicht mehr ohne eigentlich.
Neue glaube ich, dass da kaum noch welche kommen, ja.
Okay, also vielleicht geht ja so eine Geschichte mit diesen vielen Standards, die keine Standards sind, mal in eine andere Richtung aus. Es könnte sein, dass es beim UDH so sein wird. Jens Klötzer vom Tourmagazin, der uns hier seit über 10 Jahren mit Technikfragen hilft, sagt das zumindest so. Und ich sage vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Haben wir wieder was gelernt?
Definitiv.
Ja, und ich bin sehr gespannt, ob das wirklich ein Standard im eigentlichen Wortsinne wird. Also nicht die Parallelität.
Das wäre ja wirklich schön, also weil das ist ja wirklich fast unübersichtlich, diese ganze Schaltaugendebatte.
Ja, die große Schaltaugendebatte. Ich will noch auf was anderes hinweisen. Nicht nur auf Schaltaugen, nicht nur auf Brevets oder auch ein bisschen auf Brevets. Erinnerst du dich an unsere 5. Januar-Ausgabe, in der wir über Rettungswagen für die Ukraine gesprochen haben?
Ja, kann ich mich erinnern. Das war mit Sebastian Herrmann, glaube ich. Ne?
Genau, aus München.
Ich lese relativ viel ja auch die Süddeutsche Zeitung. Ich lese jetzt immer seinen Artikel anders, weil ich immer denke, ach, das ist doch der, mit dem wir über die Ukraine-Aktion geredet haben.
Und dann denkst du so, das ist einer von uns.
Nö, ich finde es immer witzig, weil er schreibt relativ viel so Psychologie und Wissenschaftsthemen und die lese ich sowieso relativ oft und vorher habe ich den Namen immer gelesen und dachte so, Namen kennst du. Aber jetzt habe ich natürlich noch eine andere Assoziation dazu, auch zum Thema Fahrradfahren logischerweise.
Ja, also ich meinte von uns Langstreckenleuten.
Ja, verstehe ich schon.
So. Genau, also wir haben gesprochen über den Chain Reaction Bike Convoy. Wer das nicht gehört hat, kann es gerne nachhören nochmal. Ich werde auch nochmal einen Link setzen in den Shownotes. Es geht darum, Rettungswagen so viel wie möglich zu kaufen, also gebrauchte Rettungswagen, und die in die Ukraine zu überführen. Und das wird passieren im Juli. per Fahrrad. Das heißt, die Rettungswagen fahren, es gibt aber sowohl eine Brevet als auch eine Etappenfahrt, die das begleiten. Für beide kann man sich anmelden auf der Seite, die ich auch nochmal verlinken werde. Chain Reaction Bike Convoy findet ihr auch sofort. Und es gibt jetzt auch Trikots, die man kaufen kann, und zwar bei Rose. Das darf ich an dieser Stelle nennen. Und von diesen Trikots fließen jeweils von dem Preis von 79,95 Euro fließen 50 Euro in dieses Projekt. Und die sind auch schon relativ weit. Sebastian hat mir geschrieben, dass sie, ich glaube, beim achten, genau, acht Fahrzeuge haben sie inzwischen. Acht Rettungswagen.
Zehn wollten sie, glaube ich, schaffen.
Zehn wollen sie. Ja. Und sie sind da guter Dinge. Also wer möchte, kann sich so ein Trikot kaufen und damit 50 Euro dort spenden. Man kann die 50 Euro natürlich auch so spenden, wenn man das will. Und man kann sich auch anmelden für die Etappenfahrt, die startet am 5.7. und für den Brevet oder das Brevet, ich bin mir immer unsicher, wie man es eigentlich sagt, am 8.7. von München in Richtung Ukraine. Das wollte ich an dieser Stelle noch erwähnen.
Die Chronistenpflicht, die berühmte. Aber na, ist gut, dass du es, ich habe es tatsächlich auch in diesem Internet gesehen, dass es jetzt diese Trikots gibt und ja.
Ja, und
gut, dass du es hier nochmal erwähnt hast.
Na, und so manche Themen, ne, die tauchen dann immer wieder auf, ja. So wie, ja, dann kann man das ja nochmal ansprechen, so wie Olaf, so wie sowas.
Absolut, absolut. Denn, ja.
Man soll das oder will das ja auch alles nicht aus dem Fokus verlieren.
Nee, ich finde ja, das ist ja auch das Schöne an der Fahrradwelt. Du hast es ja so schön beschrieben. Im Prinzip ist das so wie mit den Leuten, die du ja auch immer mal wieder triffst. Ne? Es gibt ja auch immer wieder Themen, die natürlich irgendwie sich weiterentwickeln und wo es neue Entwicklungen gibt und so. Und dementsprechend, ja, finde ich gut.
Ja, und bei allem Freizeitspaß sind Rettungswagen von der Thematik her nochmal eine ganz andere Geschichte. Eventuell auch eine, die wichtiger ist. Deswegen habe ich es nochmal erwähnt. Und auch wir werden hier natürlich das große Fahrradthema weiter pflegen und wieder aufgreifen. Das wird in der kommenden Woche schon passieren, am 25. April. Bis dahin erreicht ihr uns auf unter antritt@detektor.fm und bei Instagram. Und Mastodon.
Und ich glaube, so viel kann man verraten. Nächste Woche geht es auch um sehr lange Fahrradtouren.
Nächste Woche geht es um sehr lange Fahrradtouren, ja. Das, genau. Also um unser gemeinsames Thema. Entschuldigung.
Nein, aber genau. ich glaube, das eins kann ich schon mal verraten, oder? Atlas Mountain Race wird ein Thema sein, weil das kennen, glaube ich, viele. Und
genau.
Ja, mehr dann nächste Woche.
Das wird so sein. Und ich möchte nochmal anfügen an dieser Stelle, dass ich das Gespräch letzte Woche mit dir sehr interessant fand. Also ich jetzt auch persönlich das auch schön finde, dass wir in unserem Podcast auch mal über Podcasts sprechen können, die wir als Etappenrennen so ein bisschen inszenieren. Ich habe auch sehr gutes Feedback dafür bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, das ist echt interessant, dieser Einblick in diese große Etappenfahrt. Und ich möchte es nochmal sagen, danke an die Leute, die uns unterstützen. Dabei.
Absolut.
Weil wir haben ja auch darüber gesprochen, wie sich das alles finanzieren kann über diese verschiedenen Wege. Also vielen Dank, Steady, Apple Podcasts oder auch Direktüberweisung an Detektor FM.
Oder findet PayPal oder so, ja, definitiv.
Genau, und ihr wisst ja, wer uns sonst noch was Gutes tun will, einfach eine gute Bewertung dalassen, ist auch gut.
Bei Spotify oder Apple. Ja, tatsächlich hilft das sehr, weil man damit die Sichtbarkeit von Podcasts einfach erhöhen kann. Also wenn euch ein Podcast gefällt, zum Beispiel dieser hier, dann gebt dem gerne 5 Sterne. Kann natürlich auch ein anderer Podcast sein, weil damit wird man auf diesen Plattformen einfach ein bisschen besser sichtbar. Das heißt, man wird anderen Leuten vorgeschlagen, die einen vielleicht noch nicht kennen und so. Und am Ende sind ja auch wir darauf angewiesen, dass wir nach und nach immer mehr Leute auch erreichen, die sich für das ganze Thema Fahrradfahren interessieren. Und wir sind sehr froh und glücklich, dass ihr da draußen schon Zehntausende seid. Aber es wäre natürlich toll, wenn nochmal 10.000 Leute dazukommen und einfach noch mehr Menschen auch mitbekommen, was es so in dieser großen, weiten Fahrradwelt, wo man ja auch immer wieder teilweise auf alte Bekannte wieder trifft, was so an Neuigkeiten passiert, wie sich das weiterentwickelt. Und da haben wir ja, glaube ich, insgesamt hier in diesem Podcast einen sehr, sehr breiten Fokus. Ich will aber noch was sehr, sehr Nischiges und Spezielles sagen. Ich freue mich sehr, dass du jetzt bei Mastodon oder im Fediverse angekommen bist und dort auch aktiv bist. Und ich würde sagen, du hast ganz schön viel Flausch bekommen, oder? Also ging gut los.
Wenn das der Fachausdruck ist.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja.
Für positive Rückmeldungen.
Ja, ist nett. Ist ein schöner Austausch. Es gibt auch dann so eine Diskussion, die sich zum Beispiel unter dem Beitrag von oder mit Vera Hohlfeld zur Lotto Thüringen Ladies Tour entfaltet hat, wo ich dann nur gedacht habe, ach guck mal an, hier gibt es so einen Austausch oder eine Diskussion in diesem Internet. Die muss aber gar nicht immer so eskalieren, sondern man kann da sehr...
Du sprichst mir so aus dem Herzen. Ich habe wirklich so das Gefühl, das liegt natürlich noch so ein bisschen daran, dass es noch eine relativ überschaubare Community ist, aber dort findet noch das statt, was man was ich eigentlich auch kannte, so in Blogs oder im frühen Twitter oder so, dass Leute Argumente ausgetauscht haben, ohne sich irgendwie an den Kopf zu fassen und irgendwie gegenseitig anzuschreien oder so, sondern wirklich sachliche Argumentation, Diskussion. Und also ich würde wirklich so weit gehen und sagen, wir kriegen viele so E-Mails, die in so eine Richtung gehen, die sehr konkret sind, die sehr konkretes Feedback haben, Rückmeldungen und so. Aber das Spannende hier ist ja, eine E-Mail lesen wir und derjenige oder diejenige, die es schreibt, aber hier ist wirklich so eine öffentliche Diskussion, wo dann jemand anders noch eintauchen kann und sagen, nee, das sehe ich aber ein bisschen anders, staatliche Fördergelder finde ich grundsätzlich doof, kann doch lieber die Privatwirtschaft machen, jetzt mal zugespitzt. Und dann gibt es da aber einen echten Austausch und das finde ich wirklich irgendwie gut, weil das fehlt mir ehrlicherweise in anderen sozialen Netzwerken, wo ich das Gefühl habe, da geht es häufig nur noch darum, Likes einzusammeln oder Reichweite zu generieren oder irgendwie sowas oder dem Algorithmus zu pleasen und so. Und hier geht es wirklich um das Argument. Ich hoffe, dass sich das Fediverse und Mastodon das wirklich auch so ein bisschen bewahren kann, ehrlicherweise.
Ja, ich würde aber sagen, also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Und es gibt da ja auch so eine Perspektive drauf, ne, dass man so, sag ich mal, gefühlt, es geht alles im Bach runter. Die Öffentlichkeit im Internet geht im Bach runter, es gehen auch viele andere Dinge den Bach runter. Ich kann das auf einer emotionalen Ebene nachvollziehen. Ich würde aber gleichzeitig sagen, dass dieses Bedürfnis danach, ne, was du aussprichst, es fehlt mir. Mir fehlt dieser Austausch. Mir fehlt auch, ich sag mal, der Austausch mit demokratischen Spielregeln oder unter demokratischen Spielregeln mit anderen Sichten als meiner. Und ja, dann eben der Austausch, ja, von Argumenten. Ja. Und da bist du ja nicht allein. Ja. Mir fällt das ja auch auf. Ich finde das auch sehr angenehm. Wir versuchen das auch in diesem Podcast zu pflegen. Und deswegen würde ich sagen, bei aller gefühlten, ja, es geht ein Bach runter, steckt da für mich auch ziemlich viel Hoffnung drin, weil ich denke, wir sind da doch lange nicht allein. Und vielleicht auch ist auch das, nein, genauso wie Brevet fahren, Kuchen essen, ein Grundbedürfnis ist, was sehr viele Menschen haben, würde ich sagen, dieses Bedürfnis nach so einer Art Austausch, das ist da, zumindest baue ich darauf, habe ich die große Hoffnung, weil diesen Abgesängen, nee,
mache also ich auch nicht mit. Und ja, das ist ja genau das, was mir auch Hoffnung gibt, dass es eben genau diese Optionen gibt und dass das auch von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren ja auch gefördert wird. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk engagiert sich ab dem Sommer, ab dem Herbst noch viel intensiver im Fediverse beispielsweise, haben sie jetzt bekannt gegeben, ARD und ZDF. Öffentliche Institutionen, Hochschulen und so haben auch erkannt, das ist irgendwie wichtig, in so einen Austausch auch zu kommen und so. Und das ist vielleicht manchmal nicht so sexy, 100 Follower zu haben wie 100.000 oder so. Aber wenn die 100 qualifiziertes Feedback geben und da wirklich ein Austausch stattfindet und das nicht nur irgendwelche Karteileichen sind, die ich irgendwie gekauft habe für 5,99 € oder so, dann ist das vielleicht möglicherweise doch wertvoller. Und ich bin da total optimistisch. Und ich muss sagen, das ist eher mehr geworden in den letzten Wochen und Monaten als weniger.
Dein Optimismus?
Ja.
Ja. Also und wolltest du eben andeuten, dass es gekaufte Follower gibt?
soll es geben, habe ich schon mal von gehört.
Naja. Meinte das nicht mal, also ich meine das auch auf Mastodon bezogen, aber nicht mal nur. Ich stelle das auch in vielen anderen Gesprächen fest. Ja. So, ne? Also die Wahrnehmung, dass es da quasi so eine, wie soll ich sagen, Diskursnot oder also so ein Notstand, nicht Notstand, aber so eine starke Sehnsucht auch angesichts großer dringender Probleme gibt, das kommt mir in so vielen Gesprächen inzwischen entgegen und da denke ich mir, okay, das ist doch was, damit kann man doch arbeiten.
Ja.
So, jetzt müssen sich vielleicht neue Formen finden, wie man diese Gespräche und Kontroversen auch und so, wie man die führt. Genau. Hui, da sind wir aber wieder genau beim, genau, hart am Thema Fahrrad in diesem Podcast. Ja, es ist schön, wenn du hier bist, dann haben wir auch für sowas ein bisschen Zeit und dann fehlt uns nur noch eine Musik.
Das stimmt, ich glaube, du bist dran, weil beim letzten Mal habe ich ja einen Song ausgesucht.
Ja, ich habe heute ungefähr das Erste, was ich gemacht habe nach dem Aufstehen, war so, oh Gott, ich muss einen Song spielen. Mhm. Dann bin ich einer spontanen Eingebung gefolgt, weil es beginnt ja jetzt wirklich so diese Draußenzeit, ne? Also diese Kurz-Kurz-Zeit und dieses, ich schlafe vielleicht mal im Wald oder ich halte mich dort länger auf, Zeit oder mache irgendwie so eine Tour. Und da finde ich, braucht es mal wieder eine Begleitmusik und da braucht es mal wieder die musikalische Einstimmung darauf und es ist mal wieder Zeit für Deichkind.
Mit?
In der Natur.
Hm. In diesem Sinne.
Ja.
Geht's raus, fahrt's Fahrrad.
Gute Fahrt.
Leute, so nicht gebucht in der Natur. Vielleicht als Doku ganz okay in der Natur. Tut dir die Nackenstütze weh in der Natur. Ohne Abo doch gar nicht so spannend. Erst da hinten irgendwann fangen die Wege wieder an. Leute, ah, wo bin ich Leute, yo? Mit meiner neuen Fließjacke komm ich hier nicht durch. Wo ist denn hier der Griff, Mann, das ist doch alles Murks. Weit und breit kein Mensch, hier kennt dich keine Sau. Und rennt man hier so rum, ja dann hasselt man für lau. Die Erwartungen waren hoch, dieser Ast hängt viel zu tief. Die Blicke von den Tieren sind mir zu passiv-aggressiv. Kein Konto und kein Gott, das ist nicht meine Welt. Hier hat keiner auf dich Bock und es regnet in dein Zelt. In der Natur, alles voll Gekrabbel und Gestrüpp. In der Natur, da friert es dir am Steiß, wenn du dich bückst. In der Natur, wirst du ganz langsam verrückt und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück. In der Natur, gibt es weder Kuchen noch Empfang. In der Natur, da hat die Liebe keine Chance. In der Natur, da haben die Tiere keine Angst. Da gehst du einfach lang und krepierst dann irgendwann. Wartet nur auf dich.